Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Nach Jahren der ÖVP-Affären geht es jetzt um FPÖ-Affären und der rot-blaue Machtmissbrauchsausschuss, wie er genannt wird und sich zentral um die FPÖ dreht, wird eigentlich immer spannender und eine Rolle bei der Aufdeckung spielt da auch der NEOS-Mandatar Jani Schetti und ich freue mich, ihn hier begrüßen zu können. Hallo.
Vielen Dank
Janik,
für die Einladung.
Natürlich. Ja. Hallo. Entschuldigung.
Kein Problem.
Es hat heute Ihr Kollege der ÖVP, der Andreas Hanger, eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, für den nächsten Auftritt von Herbert Kickl, dem FPÖ-Chef, damit dieser nicht wieder Erinnerungslücken habe, laut Hanger, stelle er gleich die Fragen vorab und öffentlich. Und eine der Fragen ist zum Beispiel an Herbert Kickl, ob er ein geldgieriger Systempolitiker sei. Welche Fragen haben Sie an Herbert Kickl?
Ja, die werden wir dem Herrn Kickl dann im Untersuchungsausschuss stellen. Ich muss schon grundsätzlich sagen, dass die Auftritte vom Kollegen Hanger teilweise sehr verhaltensauffällig sind, weil ja, es schon die ÖVP ist, die da in sehr viel mit drinsteckt. Und wenn jetzt die ÖVP sich echauffiert, dass Herbert Kickl im Innenministerium herumgewütet hat und dort Dinge gemacht hat, die er nicht machen hätte sollen, dann frage ich mich schon, wer hat denn dem Herrn Kickl die Tür ins Innenministerium geöffnet? Wer reagiert denn mit der FPÖ in Oberösterreich? Wer reagiert denn mit der FPÖ in Salzburg? Und wer würde mit der FPÖ sofort wieder regieren? Also die ÖVP ist da nicht wirklich glaubwürdig, wenn es darum geht, wirklich die Sicherheit Österreichs zu schützen. Weil Fakt ist, dass Herbert Kickl und die FPÖ im Innenministerium zu einem rückblickend betrachtet echten Sicherheitsrisiko für Österreich geworden sind. Und deswegen ist, glaube ich, das, was der Herr Hanger aufhört, eher unter die Kategorie Show einzuordnen. Und auch heute sein Auftritt. Also wir haben natürlich viele Fragen an Herrn Kickl, haben das im letzten Untersuchungsausschuss schon gestellt. Und er wird wieder geladen, dann werden wir ihm diese Fragen stellen.
Sie haben ja zuletzt im Parlament auch eine sehr scharfe Rede gegen Herbert Kickl gehalten und ich habe seinen Gesichtsausdruck beobachtet, er schien nicht sehr erfreut. Was konkret werfen Sie Herbert Kickl vor?
Na, unser Vorwurf lautet, dass es von Seiten der FPÖ ein Naheverhältnis gab zum russischen Regime, das sich jetzt rückblickend betrachtet als wirklich bedrohlich herausstellt. Man muss es ein bisschen sortieren. Da geht es mir jetzt nicht primär darum, ob Herbert Kickl diese Kontakte hatte. Das haben wir noch nicht nachweisen können. Aber zahlreiche hochrangige Vertraute von ihm in der FPÖ. Da gibt es mehrere Geschichten. Die eine Sache ist, dass es in der österreich-russischen Freundschaftsgesellschaft, die übrigens auch ein extremes Naheverhältnis zur ÖVP hat, dass es dort einen Verbindungsmann gab zwischen dem russischen Spion Jan Marschalek und zwischen dem damaligen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus. Und das hat so ausgeschaut, dass der russische Spion Marschalek diesem Verbindungsmann schreibt, bitte zum Beispiel Akten aus dem BVD besorgen. Und der Herr Gudenus schreibt, okay, besorge ich dir. Und es ist die Frage, wie besorgt er das? Besorgen hat das müssen im Kickl geführten Innenministerium. Wir haben auch gesehen, dass es eine Aktenautobahn gab, direkt aus dem Büro von Herbert Kickl zum Herrn Jenewein, der ja mittlerweile, glaube ich, auch umfassend berichtet, eine sehr dubiose Figur zu sein scheint. Und da stellt sich auch die Frage, wie konnte der einfach so Unterlagen, teilweise geheime Unterlagen, aus dem Kickl-Büro bekommen?
Und aus dem, für jene, die es nicht wissen, direkt aus dem Innenministerium.
Direkt aus dem Innenministerium, genau. Mhm. Ja. Und jetzt stellt sich mir die Frage, entweder ist der Herr Kickl das, was er immer vorgibt zu sein, der starke Mann, der autoritäre Anführer, der alles weiß, der seine Partei mit eiserner Hand regiert, dann stimmt das nicht, was er sagt. Dann kann nicht sein, dass das alles unter seinem Radar passiert ist. Oder aber er hat das alles nicht mitbekommen und er war eher mit Pferden und teuren Kugelschreibern beschäftigt, während im Innenministerium die Putin-Gefolgsleute oder Putin-Gefolgsleute machen könnten, was sie wollten. Beispielsweise gab es ja auch einen Termin von Jan Marschalek im Innenministerium, von dem der Herr Kickl sagt, ja, das hat er irgendwie mitbekommen, aber dabei war er nicht. Also das ist schon alles sehr dubios. Eine der beiden Geschichten muss stimmen. Entweder hat es gewusst, dann ist das ein Skandal, oder hat von all dem nichts gewusst, dann ist er als führender Politiker nicht tragbar.
Sie haben den Hans-Jörg Jenewein schon angesprochen. Das ist der ehemalige FPÖ-Sicherheitssprecher gewesen, galt auch lange Zeit als enger Vertrauter von Herbert Kickl. Sie haben auch diesen, der im Strafakt Hans-Jörg Jenewein vorkommt, diesen Austausch zwischen der Kickl-Mitarbeiterin und ihm mit teils sensiblen Daten, die weitergegeben wurden. Spannend ist, dass ja nur ein Bruchteil der Chats geliefert wurde. Es sollen auf dem Handy, dem iPhone 12, abgesehen vom Laptop, der sichergestellt wurde, 2500 Chatnachrichten gefunden sein. Kommt da noch mehr an den Urschuss? Also
wir können da nur Vermutungen anstellen, aber das steht im Raum, ja, dass da auch noch Chatlieferungen kommen von dem Handy von Jenewein. Wissen tun wir es nicht. Wir warten da gespannt, weil natürlich dürften da auch wirklich hochsensible Daten drauf sein. Das würde natürlich auch einen weiteren Beitrag leisten zur Aufklärung dieser Sachverhalte. Auch zur Überprüfung, ob Herbert Kickl im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht da richtig ausgesagt hat. Da sind nämlich schon einige Aussagen dabei, die wir auch jetzt im Nachhinein genauestens überprüft haben, wo das einer konkreten Überprüfung auf den Wahrheitsgehalt noch standhalten wird müssen. Und da sind wir gespannt, aber man hört nur, dass diese Chats noch kommen. Wissen tun wir es nicht und wir werden die Geduld haben, abzuwarten, was da die Woche noch kommt.
Wir hören das auch. Sie sagen, Sie haben geprüft, es gibt ja mittlerweile das Protokoll der Aussage von Herbert Kickl. Was wären denn da Auffälligkeiten in den Antworten?
Also sehr eigenartig war, dass er gesagt hat, er hat Jan Marschalek zum Beispiel nie persönlich getroffen. Interessant ist, dass sein damaliger Parteichef Heinz-Christian Strache in seinem Buch, das übrigens nicht sehr lesenswert ist, aber wir haben diese eine Passage uns rausgesucht, dass Herr H.C. Strache schreibt, er weiß, dass, das ist eine eigenartige Formulierung, gebe ich zu, aber ich zitiere jetzt Strache fast wortwörtlich in seinem Buch, er schreibt, er weiß, dass Jan Marschalek 2018 Herbert Kickl im Innenministerium getroffen haben soll. Also da frage ich mich schon, es kann nur eines von beiden stimmen und ich sehe jetzt nicht unbedingt ein Motiv für den H.C. Strache, dass er diese eine Geschichte, die für ihn ja nicht zentral ist, erfindet. Also wäre natürlich auch spannend, H.C. Strache im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht zu befragen oder auch Johann Gudenus über die anderen Dinge. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Und auch, dass der Herr Kickl gesagt hat, den Herrn Ott, der kommt ihm, also an den kann er sich gar nicht erinnern, Disziplinarverfahren, also keine Ahnung. Interessant war, dass der Herr Kickl im BVD-Untersuchungsausschuss gesagt hat, dass er über die damalige Suspendierung von 3 BVD-Mitarbeitern, da muss es um den Herrn Ott gegangen sein, sehr wohl informiert wurde. Also das ist schon sehr interessant. Und ich finde ja besonders spannend, dass der Herr Kickl ihr besonders groß den Mund aufreißt, wenn es darum geht, andere für ihr Verhalten vom Parlament, vom Untersuchungsausschuss zu verurteilen. Zu Recht, wie ich meine. Er hat kritisiert den Herrn Blümel dafür, dass der als junger, fitter Mann sich an nichts mehr erinnern kann. Jetzt ist der Herr Kickl zwar nicht so jung wie der Herr Blümel, aber ich würde ihm trotzdem unterstellen, dass er geistig noch voll fit und voll da ist. Aber dafür ist sein Erinnerungsvermögen ziemlich ärmlich. Und auch das werden wir uns nochmal anschauen, wo er, an was er sich erinnern konnte oder wo da Widersprüche zu sein scheinen.
Rund um Herbert Kickl geht es ja jetzt auch um einen Fall, der an sich schon vor vielen Jahren erschlagen wurde, könnte man so sagen, nämlich den Fall der Ideenschmiede. Jetzt wollen alle offenbar doch das Thema auch noch einmal in den Urschuss bringen. Sie auch?
Ja, wir wollen das schon diskutiert haben, weil der Untersuchungsgegenstand, den haben wir nicht wir uns ausgesucht, sondern die ÖVP, aber der umfasst ja rot-blauen Machtmissbrauch. Wir sind da auch voll im Untersuchungsgegenstand. Und da geht es natürlich schon um etwas, was, darauf hat sich auch meine Rede bezogen, wo man gemerkt hat, einfach wenn man ein bisschen einen Schritt zurückgegangen ist und sich nicht auf die Fragen und Antworten konzentriert hat, sondern den Herrn Klubobmann beobachtet, dass der richtig nervös geworden ist. Also ich bin jetzt seit fast 5 Jahren im Parlament, ich habe den Herrn Kickl noch nie ansatzweise so nervös erlebt. Er hat angefangen, da die Fragen, die Antworten zu verweigern, hat sich dauernd mit seiner Auskunftsperson beraten, hat die Sitzung extrem verzögert, obwohl er total selbstbewusst eigentlich in diese Sitzung reingegangen ist. Also das scheint ihm sehr unangenehm zu sein und ich weiß auch warum, weil beim Vorwurf rund um die Ideenschmiede geht es am Ende des Tages um einen sehr einfachen Vorwurf. Es geht darum, hat der Herr Kickl sich persönlich bereichert über öffentliche Aufträge? Das ist der Vorwurf. Der wurde von der Staatsanwaltschaft geprüft. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Übrigens auf Weisung unter dem damaligen Sektionschef Christian Bilnacek, wo wir jetzt über die FPÖ wissen, dass der ihn am letzten Tag vor seinem Ableben kontaktiert haben soll. Also, aber Das lassen wir einfach mal so stehen. Und in diesem Strafverfahren oder in diesem Ermittlungsverfahren damals ging es eben um die Frage, ob der Herr Kickl selber Geld verdient hat über verschachtelte Konstruktionen, die das Land Kärnten damals der FPÖ gegeben hat, also Aufträge der Ideenschmiede. Entschuldigung, das Land Kärnten soll der Ideenschmiede Aufträge gegeben haben und da soll Geld geflossen sein. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft hat es eben damals auf Weisung von oben eingestellt, das Verfahren. Aber da sind jetzt auch neue Dokumente aufgekommen, wie beispielsweise, dass der Herr Kickl über eine geheime Treuhandschaftskonstruktion an der Liegenschaft beteiligt ist, wo diese Ideenschmiede, ihre Nachfolgeagentur, ihren Sitz hat. Wiederum diese Nachfolgeagentur, die dann Aufträge oder Angebote gestellt hat für Kickls Innenministerium. Und diese Vorwürfe, glaube ich, die haben auch, das, da geht es gar nicht um Parteifarbe, ich glaube auch FPÖ-Wähler, die ja sehr viele auch für saubere Politik wählen und einstehen, haben schon das Recht zu erfahren, ob der Parteichef, den sie da wählen, ob der nicht selber krumme Dinge gedreht hat. Und diese Vorwürfe versuchen wir aufzuklären. Mhm.
Etwas, das ja auch Thema war, logischerweise in diesem Urschuss, waren damals diese BVD-Razzien, die ja dann nachher zum überwiegenden Teil als rechtswidrig eingestuft wurden. Und da hat ja die ehemalige Leiterin der Rechtsextremismusabteilung ausgesagt, die eigentlich nur Zeugin war, aber deren Büro auch durchwühlt wurde und Akten mitgenommen wurden. Und da ist eine Aussage besonders aufgefallen. Sie hatte auf ihrem Schreibtisch ein E-Mail, wo ersichtlich war, dass Gottfried Küssel den Herrn Preißler, das ist ein FPÖ-Gemeinderat und Polizeioberst, der die Razzia geleitet hatte damals und nachher sei dieses E-Mail weg gewesen, so wie viele andere Dokumente. Was schließen Sie daraus?
Naja, was wir, glaube ich, wissen, ist, dass die Razzia damals im BVD, dass die unter sehr merkwürdigen Umständen, um es mal vorsichtig zu sagen, durchgeführt wurde. Und wenn man sich auch die Aussagen von der Leiterin des Extremismusreferates damals im BVD-Untersuchungsausschuss durchliest, da wird einem wirklich übel. Ich meine, die war Jahre, Jahrzehnte lang damit befasst, die rechtsextreme Szene zu untersuchen. Und dann stehen da Leute bei ihr im Büro und sagen, jetzt bitte den Safe öffnen, wo unsere wo die Verbindungsleute draufstehen. Das ist schon gruselig. Ja? Und das zeigt auch schon, wie gefährlich auch diese Regierungsbeteiligung der FPÖ war. Weil die da scheinbar Dinge im BVD machen wollten, die ganz weit weg von einer Restrukturierung sind oder von einer Neuaufstellung, sondern da ging es darum, wirklich hart durchzugreifen im eigenen parteipolitischen Sinne. Was die Details der Hausdurchsuchung betrifft, das ist jetzt nicht Gegenstand in dem Untersuchungsausschuss, aber sehr wohl, ob es dort Machtmissbrauch gab.
Genau,
und da werden wir schauen, ob da noch mehr rauskommt. Aus den derzeitigen Aktenlagen haben wir jetzt da nicht viel Neues. Das wurde ja im BVD-Untersuchungsausschuss schon ausführlich untersucht. Aber auch das werden wir uns natürlich genau anschauen. Und die Befragung der Leiterin des Rechtsextremismus oder des Extremismusreferates, das war schon bemerkenswert, wie die das nochmal geschildert hat. Da war jetzt wenig Neues dabei, aber das war schon gruselig, sich das anzuhören.
Mhm. Was erhoffen Sie sich? Das ist ja noch, es sind ja nicht mehr viele Tage, auch aufgrund des dann beginnenden Wahlkampfes. Aber was erhoffen Sie sich noch für Aufschlüsse aus diesem Untersuchungsausschuss?
Na, um ganz ehrlich zu sein, Sie kennen unsere Position. Wir waren jetzt nicht große Freunde dieses Untersuchungsausschusses, beider Untersuchungsausschüsse, weil sie fallen in Superwahljahr. Wir sehen, was der Herr Hanger macht. Der versucht das für seine parteipolitische Schlammschlacht aufs Übelste zu missbrauchen, indem er haltet den Dieb ruft, aber selbst an sehr vielen beteiligt war. Und es ist natürlich schon mühsam, auch für die Österreicherinnen und Österreicher, jetzt zu unterscheiden, wer ist wirklich an Aufklärung beteiligt und wer versucht es nur für eine parteipolitische Schlammschlacht zu missbrauchen. Also wir fühlen uns da sehr bestätigt darin, was da drin passiert. Und auch der Untersuchungsgegenstand, also der Inhalt der Untersuchung sozusagen, der ist sehr schlecht gewählt. Eigentlich sagen wir ja schon seit Monaten, es bräuchte einen Russland-Untersuchungsausschuss. Und auch da fühlen wir uns bestätigt. Wir hätten uns zwar nicht gedacht, dass in dem Ausmaß das Auftreten wird, aber dass eine feindliche Macht, nämlich Russland, bei uns scheinbar nicht nur spioniert hat, sondern auch eng verbandelt ist mit politischen Parteien, insbesondere mit der FPÖ, aber auch mit der ÖVP. Das ist schon in der Dimension bemerkenswert, ist, glaube ich, ein zu freundlicher Ausdruck. Das ist ein Wahnsinn. Und das sollten wir untersuchen. Und deswegen haben wir auch aufgefordert, alle Parteien, dass sie sich bekennen, noch vor der nächsten Wahl einen Pakt zur Aufklärung zu unterschreiben, dass wir nach der nächsten Wahl, egal ob wir in der Regierung sind, die FPÖ in der Regierung ist oder die ÖVP wieder mal nach 38 Jahren weiter in der Regierung bleibt, dass es auf jeden Fall einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben soll zur Aufklärung über die Russland-Connections in die Verwaltung und in die politischen Parteien. Das wäre aus unserer Sicht besser. Um Ihre Frage jetzt abschließend zu beantworten, viele Erkenntnisse, wir werden sehen, wir haben noch 2 Befragungstage.
Aber es ist spannender, der Ausschuss geworden, als man ursprünglich gedacht hatte.
Das stimmt.
Teilweise auch durch Zufall, weil eben Eccleston Ott und die britischen Ermittler, aber die jene werden Schätz und allen, oder?
Ja, das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Auch der andere Untersuchungsausschuss wurde ja von FPÖ und SPÖ eingesetzt. Auch da finden wir im Einsetzungsverlangen, weiß nicht, hätten wir nicht so gemacht, weil wenn man sich die COFAG, also die Corona-Förderungen anschauen hätte wollen, hätte man das besser umfassend machen sollen und nicht nur auf Milliardäre beschränken, sondern sich anschauen sollen, was war denn im System falsch, was hätte man besser machen können. Also ja, und der rückt halt jetzt natürlich sehr in den Hintergrund, weil, sind wir uns ganz ehrlich, es ist viel,
nichts Neues.
Genau, und es ist viel falsch gelaufen während der Corona-Pandemie, sollte man aufklären, auch bei den Förderzahlungen. Aber im Vergleich dazu, dass eine feindliche Macht bei uns spioniert haben soll und im Chatset mit FPÖ-Politikern gestanden ist, also wirkt es halt doch relativ klein dagegen. Und deswegen ist der andere Untersuchungsausschuss jetzt mehr in den Mittelpunkt gerückt, wenn auch es schwierig ist, dort allumfassend zu untersuchen, weil eigentlich der Untersuchungsgegenstand etwas anderes meint. Ja. Aber wir haben den Herrn Ott auf unseren Antrag hin ja auch geladen. Der wird, wenn er noch in U-Haft sein wird, vorgeführt werden, auch aus der Justizanstalt. Und wir werden ihn natürlich auch zu diesen Vorwürfen befragen.
Gut, und wir werden das mit Spannung verfolgen. Ich danke vorerst, Herr Schetti, für dieses spannende Gespräch. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.